Wir sehen uns nun das Thema Zeichen der Zeit und die Wiederkunft an. Die Wiederkunft, das ist eines der spannendsten Themen, das wir in der Christenheit haben, denn es bedeutet nichts anderes, als dass Jesus wiederkommt und er wird alles neu machen. Er wird die Erde, so wie wir sie jetzt kennen, einem Ende zuführen, aber er wird eine neue paradiesische Erde schaffen. All das Leid, all die Trauer, all die Qualen, all die Krankheiten, all die Verluste, die wir erlitten haben, das wird dann endgültig der Vergangenheit angehören. Es wird ein Reich des Friedens, der Harmonie, der Herrlichkeit sein, ein wunderbares Reich der Freude. Nie wieder Sorgen, ewige Freude und ewiges Glück. Das beginnt mit Jesu Wiederkunft. Natürlich sind wir Christen jetzt daran interessiert, wann wird denn das Ganze geschehen? Und woran erkennen wir, dass es nahe ist? Bevor wir näher in diese Frage einsteigen, möchte ich zurückgreifen auf den Propheten Joel aus dem Alten Testament. Und er schreibt bereits vom Tag des Herrn. Auch andere Propheten schreiben davon. Das Alte Testament ist ja durchzogen von diesem Gedanken, irgendwann kommt dieser Tag des Herrn. Ja. Und so schreibt der Joel im Kapitel 3: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Also bereits im Alten Testament. Der Prophet Joel beschreibt diesen Tag des Herrn und er kündigt auch an, dass es, bevor dieser Tag kommt, es Zeichen geben wird, an denen wir erkennen werden, dass der Tag nahe ist. Ja, eines vorneweg, wir würden natürlich ganz gerne wissen, wann dieser Tag ist und wann er stattfindet. Und es gibt ja, zahlreiche Auslegungen, zahlreiche Prophezeiungen, die von Personen, die meinen, dass sie wissen, wann dieser Tag ist. Ein Großteil dieser Prophezeiungen oder die haben sich dahin gezogen und sind nicht in Erfüllung gegangen. Manche liegen noch in der Zukunft. An der Stelle müssen wir aber festhalten, dass die Bibel Folgendes sagt: Matthäus Kapitel 24, Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Also von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Und ich gehe davon aus, dass es Jesus mittlerweile auch weiß, aber da ist die Bibel nicht so deutlich. Der Vater weiß es, wann dieser Tag und diese Stunde kommt. Aber eines ist ganz klar: Wir wissen es nicht. Ja. Jetzt, wenn wir einen kleinen Rückschau halten in die Adventgeschichte, dann gab es da eine Zeit vor der eigentlichen Gründung der Adventgemeinde, wo eine Gruppe, die Miller-Bewegung, davon ausging, dass sie aber die Zeit wissen, die ungefähre Zeit zumindest, wann Jesus kommt. Später hat man aber dann auch noch ein genaues Datum festgelegt, und anfangs war das 1843. Wir haben das bei Daniel schon durchgenommen, diese Auslegung von Daniel 8 und Daniel 9. Auf Basis dieser Auslegung kamen sie in das Jahr 1843, haben später aber erkannt, dass sie einen Rechenfehler gemacht haben und kommen so in das Jahr 1844 und haben gemeint, dass die Reinigung, die Rechtfertigung des himmlischen Heiligtums bedeutet, Jesus kommt wieder. Das ist aber 1844 nicht geschehen. Wir nennen das die große Enttäuschung. Und unmittelbar nach dieser großen Enttäuschung haben sie diesen Bibeltext besser verstanden und sie haben verstanden, dass nicht Jesus wiederkommt, sondern im Himmel der große Versöhnungstag beginnt. Die Auslegung der Prophetie, die zeitliche Auslegung der Prophetie war korrekt. Die Verknüpfung mit dem Ereignis, hier war ein Fehler geschehen und den Fehler hat man dann später ausgebessert. Aber ja, auch unsere Bewegung, die Adventgemeinde, ist durch, also, oder hat in der Entstehungsgeschichte eine Auslegung der Bibel, wo man gemeint hatte, man wüsste, wann Jesus wiederkommt. Der Text hier wurde ignoriert oder man hat ihm nicht so viel Gewicht gegeben. Man hat gemeint, man weiß vielleicht nicht so ganz genau, wann er wiederkommt. Also Tag und Stunde weiß man nicht, nur ungefähr. Am Ende musste man feststellen, es war ein Irrtum. Aber eine Lehre, die wir von dieser Sache mitnehmen: Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Also egal, wenn jemand uns das weismachen will, mit welcher Auslegung auch immer, die Bibel ist hier ganz deutlich. Es gibt mehrere Texte, nicht nur diesen hier. Wir kennen den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu nicht. Aber können wir an der Stelle hinzufügen, Matthäus Kapitel 24, die Verse 32 und 33. Hier heißt es: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür steht. Die Bibel sagt, wir kennen das Datum nicht. Aber die Bibel sagt, so wie wir beurteilen können, wenn nach dem Winter die Natur wieder zum Leben erwacht, hier ganz konkret das Beispiel des Feigenbaums, wenn wir sehen, dass die Blätter, also die Äste wieder austreiben und diese grünen, frischen, saftigen Blätter hervorbringen, dann wissen wir, dass der Sommer nahe ist. Wenn wir also die Zeichen beurteilen können, die uns die Bibel gegeben hat, dann wissen wir, dass es näher rückt, dass es nahe ist, Jesu Wiederkunft, ohne jemals sagen zu können, wann es genau soweit sein wird. Wir wissen nur, es rückt näher. Ja. Eines auch noch vorneweg gesagt, die Endzeitrede, mit der wir uns beschäftigen, die befindet sich in Matthäus 24. Wir finden aber dazu Parallelen, zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 21. Und der Lukas fügt hier etwas ganz Ermutigendes hinzu, weil wenn wir uns jetzt mit Endzeit beschäftigen und mit Zeichen der Zeit beschäftigen und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was da alles passiert, dann könnte uns das auch wie Angst und Schrecken einjagen oder Sorge machen. Eines ist aber auch wichtig, das wir bei all dem beachten. Lukas Kapitel 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Die Bibel sagt, die Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wird keine lustige Zeit sein. Sie nennt das auch die große trübselige Zeit oder Drangsalszeit. Aber wir sollen nicht an dieser Drangsal verzweifeln und eben Trübsal blasen und entmutigt werden, sondern, so wie es der Lukas hier beschrieben hat, wenn das alles anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, also seid nicht niedergedrückt, blickt nach oben, geht zuversichtlich durchs Leben, weil eure Erlösung naht. Jesus kommt wieder. Das ist der Kern der Sache. Das ist das Ziel. Jesus kommt wieder. Und es ist eine Einladung an alle Menschen, dort dabei zu sein. Und zwar auf der Seite von Jesus dabei zu sein. Und eben in dieses Leben voll Glück und Freude, das immer anhält, das kein Ende findet, in dieses Leben einzusteigen. Ja, nun kehren wir aber zurück zu Matthäus 24. Matthäus 24 ist vielleicht das Kapitel, das am bekanntesten ist in dem Zusammenhang. Es ist ein Kapitel, wo Jesus eine Rede hält und in dieser Rede geht es darum, um seine Wiederkunft. Die Vorgeschichte ist ganz interessant zu dieser Rede. Jesus geht mit seinen Jüngern vom Tempel weg. Und er geht auf den Ölberg. Der Ölberg liegt dem Tempel gegenüber. Und vom Ölberg aus kann Jesus mit seinen Jüngern hinüberblicken. Ich stelle mir das vor, vielleicht so, es ist Abend geworden, die Sonne neigt sich schon zum dem Untergang. Und sie blicken hinüber auf das Tempelgebäude, auf den Tempelberg und bewundern letztendlich, was sie da sehen. Ja. Und Die Jünger wollen Jesus auch oder machen Jesus auch darauf aufmerksam. Matthäus Kapitel 24, Vers 1. Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Ja. Also die Jünger sagten: Jesus, schau dir das an, so wunderbar, so prächtig. Und Jesus sagt dann zu ihnen in Vers 2: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Also Jesus sagt, ja, ich sehe es, aber hier wird alles zerstört werden, alles kaputt gehen. Und dann, die Jünger hören das und die Jünger beschäftigt das. Sie gehen zum Ölberg und wo sie beim Ölberg oben angekommen sind, sprechen dann die Jünger zu ihm, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Die Jünger sind, ja, die sind schockiert, wo sie das hören. Denn für die Jünger ist die Geschichte Israels auch vertraut. Und in der Geschichte Israels gab es bereits einmal eine Zeit, wo der Tempel zerstört war, zur Zeit des babylonischen Exils. Und das war für das Volk ein Gericht. Und es war für das Volk auch alles andere als eine einfache Zeit. Sie waren weg von der Heimat, weg von dem verheißenen Land. Der Tempel war zerstört. Es schien, als wäre die Erlösung nicht mehr möglich gewesen. Ja. Und jetzt sagen die Jünger, wo sie das hören, dass das wiederkommen wird, das muss ein ganz gewaltiges Ereignis sein, wenn das geschieht. Das muss das Ende der Welt sein. Ja. Sie verknüpfen diese beiden Ereignisse miteinander. Und Jesus, wenn er dann seine Rede hält, geht auch nicht darauf ein. Jesus erzählt ihnen, also hält ihnen eine Rede, erzählt ihnen die Ereignisse, die kommen werden. Bis zur Zerstörung des Tempels, zur Zerstörung von Jerusalem, 70 nach Christus im römisch-jüdischen Krieg, aber auch die Ereignisse, die kommen werden, bis zu seiner Wiederkunft. Denn tatsächlich gibt es hier starke Parallelen. Das eine ist aber regional in Judäa, in Jerusalem gewesen, und das andere wird aber global sein für die ganze Welt. Aber so ist der Untergang von Jerusalem und die Zerstörung des Tempels, hat eine Parallele für das Ende der Welt und für das Kommen von Jesus. Und Jesus lässt die Jünger zunächst in dem Glauben und klärt sie darüber nicht auf. Ja, wir wollen jetzt Ausschnitte aus dieser Endzeitrede von Jesus lesen, denn in dieser Endzeitrede, da finden wir diese Zeichen der Zeit drinnen enthalten. Ja. Und ich greife hier einige Verse heraus. Die ganze Rede ist etwas länger und wiederholt sich dann auch, hat manche Aspekte, die immer wieder betont werden. Aber ich greife hier nur signifikante Verse heraus. In Matthäus 24, Kapitel 24, Vers 24 finden wir den Text, der sagt: Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also die Zeit, die dem Ende entgegengeht, in dieser Zeit wird es falsche Christusse und falsche Propheten geben. Wir haben bei Joel Kapitel 3 schon gehört, dass Gott seinen Geist ausgießen wird und dass er Träume und Visionen geben wird. Das heißt, es wird auch wahre Offenbarung Gottes geben, es wird eine wahre Botschaft von Gott geben, es wird aber auch eine falsche geben. Falsche Christusse und falsche Propheten. Die unmittelbare Antwort, die Jesus seinen Jüngern gibt auf diese Frage, wann das alles geschehen wird und was das Zeichen seiner Wiederkunft sein wird und des Endes der Welt, lautet folgenderweise. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Vers 4, habt Acht, dass euch niemand verführt. Jesus weiß, dass in dieser Zeit, also die dem Ende entgegengeht, es eine Zeit der Verführung sein wird. Da wird die wahre Botschaft kämpfen gegen viele falsche Botschaften. Ein weiterer Text ist Matthäus Kapitel 24, 6 bis 8. Hier werden uns eine ganze Reihe von Zeichen genannt, die kommen werden von Ereignissen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Hier haben wir eine ganze Reihe von Ereignissen, die geschehen werden. Und Jesus sagt, das wird alles geschehen. Ja? Es ist der Anfang der Wehen. Also wir nähern uns einem Geburtsvorgang und der Geburtsvorgang beginnt mit den Wehen. Ja? Und am Anfang sind die Wehen noch mit großer Distanz, unregelmäßig und auch noch nicht so heftig. Je näher die Geburt rückt, umso schneller kommen die Wehen, umso heftiger werden die Wehen, bis schlussendlich das Ereignis stattfindet. Und so ähnlich ist es auch hier mit diesen Ereignissen. Wir haben viele Ereignisse und die wiederholen sich und die Häufigkeit und die Intensität des Auftretens, die wird heftiger werden, je näher Jesu kommen rückt. Ja. Und da lesen wir von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ja, wir brauchen nur die Nachrichten anzumachen und wir hören immer wieder eine Liste von Kriegsberichterstattungen, wie in verschiedensten Ländern gekämpft wird. Wir hören auch von Gerüchten über Kriege. Manches Mal ist der Krieg noch nicht entflammt, aber wir hören davon, ja, dort marschieren die Heere an den Grenzen auf, dort wird aufgerüstet, ein Krieg könnte drohen, möglicherweise gibt es Krieg. Ja. Das sind eben so Gerüchte, Gespräche über den Krieg, aber auch vielfach der Krieg selber. Ja. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Ja. Wir sehen durch die Geschichte hindurch, dass die Völker sich immer bekämpft haben. Ein bisher einzigartiger Höhepunkt war der Zweite Weltkrieg. Aber ja, es ist nicht gesagt, dass das der einzige dieser Krieg in diesem Ausmaß bleibt. Vielleicht gibt es weitere Kriege in dem Ausmaß. Wir sehen aber, wenn wir in die Welt hinausblicken, dass es durchaus einige kriegerische Handlungen gibt. Ja. Es gibt Hungersnöte, auch da berichten uns die Nachrichten davon. Seuchen, wir denken zurück an das Mittelalter, das voll Seuchen war. Und wir denken auch zurück an eine ganz gegenwärtige Seuche, die uns ereilt hat, diese Covid-Pandemie, die Covid-Erkrankung, die doch sehr, sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat. Und hier ist auch noch die Rede von Erdbeben. Also eine ganze Reihe von Problemen, Plagen, die über die Welt hinweggehen, Naturkatastrophen, die über die Welt hinweggehen. Vielleicht auch hier an der Stelle noch eine Bemerkung. Ich habe jetzt gerade wieder eben die Nachrichten gehört. Und da ist die Rede von einer Überschwemmungskatastrophe, die ein Ausmaß erreicht hat, das bisher nie beobachtet wurde. Und ich habe den Eindruck, wenn wir so zurückblicken auf die vergangenen Jahre, dann stellen wir fest, dass derlei Beschreibungen immer wieder gebraucht werden. Es gibt Naturkatastrophen in einem Ausmaß, von dem wir es bisher nie geahnt hatten oder nie beobachtet hatten. Also das hat zu tun mit dem Klimawandel, mit der Erderwärmung. Es kommt mehr Wasser in die Luft und durch das Wasser wird über Land transportiert und regnet dann ab und es kommt zu großen Regenmengen, die wir bisher nicht beobachtet haben und so weiter. Ich denke tatsächlich, wenn wir jetzt in die letzten Jahre blicken oder Jahrzehnte blicken, dass wir dort und da einen Anstieg von Naturkatastrophen feststellen können, also manches Mal aber auch nicht, und das hat verschiedene Hintergründe. Was wir aber jedenfalls deutlich beobachten können, ist, dass das Schadensausmaß, das durch diese Katastrophen verursacht wird, deutlich höher ist. Und es kommt auch gelegentlich zu zusammengesetzten Ereignissen, wie zum Beispiel der Tsunami in Fukushima, der dann nicht eben nur ein Tsunami war, sondern eine nukleare Katastrophe ausgelöst hat. Und so etwas kommt häufiger vor, weil wir heute auch über viel, viel mehr Infrastruktur verfügen, die zerstört werden kann. Wenn ein starkes Erdbeben in einem Gebiet passiert, wo praktisch nichts, also das nicht bewohnt ist und wo kaum Infrastruktur ist, dann entsteht dort auch wenig Schaden. Wenn ein Erdbeben aber in einem stark bewohnten Gebiet passiert, dann entstehen zunächst mal große Schäden und aus den Schäden heraus können noch einmal Folgeschäden entstehen. wie eben bei Fukushima mit der Atomkatastrophe. Ich denke, ja, wir beobachten eine Zunahme dieser Katastrophen, aber es gibt auch eine andere Ursache, dass wir eine Zunahme von zum Beispiel Erdbeben sehen, weil heute viel gründlicher und viel detaillierter dokumentiert wird. Es gibt viel mehr Messstationen und auch der Austausch über diese Ereignisse ist viel intensiver geworden. Denken wir 100 Jahre zurück, dann hätte es wohl einige Zeit gebraucht, bis wir über ein starkes Erdbeben in einem ferngelegenen Gebiet informiert worden wären. Heute geht es aber innerhalb von Minuten. Innerhalb von wenigen Minuten wissen wir, wenn irgendwo eine große Katastrophe sich zugetragen hat. Und das gilt natürlich auch für viele kleinere Ereignisse. Und so haben wir heute eine viel dichtere Aufzeichnung. Und auch das erweckt den Eindruck, dass es eine starke Zunahme der Ereignisse wäre. Aber die Zunahme der Ereignisse lässt sich zum Teil zumindest auch damit erklären, dass heute detaillierter aufgezeichnet wird, aber auch dadurch, dass es tatsächlich auch eine Zunahme zu beobachten gibt. Ja, also es wird einiges sich tun, bevor Jesus wiederkommt. Eben Kriege, Naturkatastrophen, Krankheiten, Hungersnöte. Es wird darüber hinaus auch ist es eine Zeit der Drangsal, so wie es hier in den Versen 9 und 10 beschrieben wird, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Je näher wir dem Kommen von Jesus rücken, umso größer wird der Druck auf das Volk Gottes sein. Diejenigen, die tatsächlich an Gott festhalten, werden zunehmend unter Druck kommen, sie werden auf viele Dinge verzichten müssen, sie werden gehasst werden, sie werden verraten werden, viele werden getötet werden, sie werden gehasst werden. Ja. Also eine Zeit der Drangsal, bevor Jesus wiederkommt. Matthäus Kapitel 24, Vers 12 lesen wir: Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Welt versucht mit Gesetzen und Regeln die Ordnung zu bewahren, aber die Menschen verlassen zunehmend das Gesetz Gottes. Es kommt zu einer Gesetzlosigkeit. Man kümmert sich nicht mehr um die Gesetze des Schöpfers. Und weil das nicht mehr stattfindet, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf den Umgang miteinander. Es gibt noch ein weiteres interessantes Zeichen, und das finden wir im Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Also wo auf der einen Seite eine Verfolgung der wahren Gläubigen stattfindet, gibt es aber auf der anderen Seite die Verbreitung des Evangeliums. Gottes Volk wird dafür eintreten, die Prinzipien Gottes hochzuhalten. Es wird die Botschaft des Evangeliums Gottes weitergeben durch Worte, durch Predigten, durch YouTube-Videos, durch Schriften, durch Traktate, wie auch immer. Und es wird aber auch ein Zeugnis für Gott abgeben, weil es eben also in seinem Leben, wie die Menschen leben, Zeugnis davon gibt, was Gott von ihnen also möchte und welche Prinzipien Gott am Herzen liegen. Das Volk Gottes wird Gottes Botschaft in Wort und Tat verkündigen und bezeugen. Ja. Kurz bevor Jesus wiederkommt, schreibt die Bibel, das lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung oder eben auch in dem Joel Kapitel 3, das wir schon gelesen haben eingangs, wird es abschließende Zeichen geben an Sonne, Mond und Sterne. Also noch einmal wird die Welt darauf vorbereitet oder erschüttert werden, der Welt noch einmal klar zu erkennen gegeben werden, wir gehen auf einen entscheidenden Punkt zu. Und dieser entscheidende Punkt ist, Jesus kommt wieder. Und diesen entscheidenden Punkt, Jesus kommt wieder, den finden wir in den Versen 29 bis 31. Bald Aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde auf die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Schlussendlich, nach all diesen Ereignissen, nach Kriegen, nach Krankheiten, nach Naturkatastrophen, nach Hunger, nach Verfolgung, nach Verkündigung des Evangeliums, dann endlich wird das Zeichen des Menschensohns kommen. Das ist das eigentliche Zeichen. Die Jünger fragten ja nicht nach vielen Zeichen, sie fragten nach, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und hier kommt das Zeichen der Wiederkunft. Es ist eine kleine Wolke, die am Himmel kommt und immer größer wird und größer wird. Und mit dieser Wolke kommt Jesus wieder zurück zur Erde. Und er kommt nicht nur zurück, sondern er befreit sein Volk. Er sendet seine Engel aus mit einem starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also Jesus kommt wieder, er versammelt sein Volk und damit befreit er auch sein Volk. Im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Kapitel 4, vom Vers 13 weg, lesen wir, dass diese Engel nicht nur ausziehen, um die Lebenden zu versammeln, sondern sie ziehen auch aus, um die bereits Verstorbenen aufzuerwecken und zu versammeln. Bei Jesu Wiederkunft werden diejenigen gerettet, die zu Gottes Volk gehören. Das betrifft die Lebenden und auch die, die bereits verstorben sind. Gottes Volk wird in dem Moment befreit und zu Jesus geführt. Das ist Jesu Wiederkunft und das ist die erste Auferstehung. Nach dieser Wiederkunft und der Auferstehung vergehen 1000 Jahre und es kommt zu einer zweiten Auferstehung. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 20. 1000 Jahre vergehen und es kommt zu einer zweiten Auferstehung, aber das ist nicht mehr die Auferstehung zum Leben, zur Ewigkeit, zur Glückseligkeit, sondern es ist die Auferstehung zum Gericht. Wir lesen in Offenbarung 20, dass sich alle Auferstandenen dann noch einmal versammeln werden, noch einmal Krieg führen wollen gegen Gott. Sie rennen gegen die Stadt an, aber werden dann vernichtet. Es gibt also zwei Auferstehungen. Bei Jesu Wiederkunft, die zum Leben, nach 1000 Jahren, die zum ewigen Tod. Die Zeichen der Zeit zeigen uns, dass Jesus wiederkommen wird. Ich denke, die Zeichen der Zeit, wenn wir sie eben heute beobachten und ganz einfach durch die Nachrichten immer wieder präsentiert bekommen, sprechen eine deutliche Sprache. Es gibt darüber hinaus noch einen Text und mit dem möchte ich diese Einheit beenden und den finden wir vom Vers 37 weg. Dort ist beschrieben, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Also damals bei der Sintflut, lebten die Menschen ein Leben, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheirateten sich, sie haben es genossen, aber sie haben sich nicht groß um Gott gekümmert. Für sie kam die Sintflut dann auch überraschend, obwohl Noah da war und predigte, das wissen wir aus dem Judasbrief. Noah hat die Menschen gewarnt, er hat ihnen alle Informationen gegeben, die sie gebraucht hätten, um ihr Leben mit Gott ins Reine zu bringen und ebenfalls gerettet zu werden. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. Und dann kam schlussendlich der Tag und sie wurden alle hinweggerafft. Und die Bibel sagt, so wird es auch sein, wenn Jesus kommt. Die Menschen kümmern sich nicht viel um Jesus, um Gott, um seine Prinzipien. Sie leben ihr Leben, sie essen und trinken, sie genießen das Leben und versuchen das Beste aus dem Leben zu machen. Sie heirateten und verheirateten sich und ja, lebten dahin in Saus und Braus, ohne groß auf Gott zu achten. Die Menschen hören die Warnungsbotschaft. Wie sie von Noah die Predigt hörten, so hören sie auch vom Volk Gottes die Predigt, Jesus wird wiederkommen. Aber sie hören nicht auf diese Botschaft. Die meisten nehmen sie nicht ernst. Und so wird der Tag des Herrn über sie kommen, wie damals der Tag über die Menschen kam, der Tag der Sintflut über die Menschen kam. Das Volk Gottes wartet aber auf dieses Zeichen, eben hier in Matthäus 24, Vers 30. Das Zeichen des Menschensohns, das im Himmel erscheinen wird. Und alle Geschlechter der Erde werden sich auf die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Alle werden ihn kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann werden seine Auserwählten versammelt werden. Was für ein Festtag, was für ein Freudentag, was für ein Jubel, dass Gott seine Verheißung wahr macht und er kommt und er nimmt sein Volk zu sich und die Ewigkeit, die Glückseligkeit beginnt. Ein Leben in Glück und Frieden ohne Ende, frei von jeglicher Sorge. Das ist der Tag, auf den wir warten. Und wir beobachten die Ereignisse rund um uns und sehen, so wie die Äste, die Zweige im Frühling beginnen auszutreiben, so sehen wir die Ereignisse der Zeit. Und wie es der Lukas geschrieben hat in seinem Evangelium: Wir lassen den Kopf nicht hängen, sondern wir erheben unseren Kopf, wir blicken nach oben, weil wir wissen, unsere Erlösung naht. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir kennen das Datum der Wiederkunft Jesu nicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Es würde uns in die Irre führen, entweder weil wir enttäuscht sind, dass es nicht geschieht, oder weil wir es auf die lange Bank schieben und denken, er kommt ja noch lange nicht, und in Wirklichkeit bereitet er schon alles vor und es ist nahe. Wir kennen das Datum der Wiederkunft nicht. Wir erkennen aber anhand der Entwicklungen der Geschichte der Erde rund um uns, dass sein Kommen nahe ist.